Ich bin Florian Wellbrock und jetzt sind es noch 5 Monate bis zu den Olympischen Spielen.
Und noch ein halbes Jahr bis zum Paralympics in Tokio und hier ist Phil Groller.
Kommen Sie ran!
It's gold again!
Gold für Fabian Abücher!
Go to Tokyo to go, der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich!
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger!
Hallo, wir sind's wieder. Wenn der Weg nach Tokio eine Stadionrunde ist, dann sind wir jetzt sozusagen auf der letzten Kurve und ihr werdet in dieser Folge ein kleines Erdbeben erleben, also im übertragenen Sinne.
Wir haben Schwimm-Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und Paraleichtathlet Phil Goller besucht.
Wir haben mit Handball-Nationalspieler Henrik Pekeler über den sehr überraschenden Wechsel auf der Bundestrainerbank gesprochen.
Für Ruderin Marie-Louise Dräger wird es ernst. Wir geben euch auch in dieser Folge wieder spannende Einblicke hinter die Kulissen der ARD und tauchen ab in die große Online-Welt. Und wir durften bei einem wirklich sehr wichtigen Treffen Mäuschen spielen.
Und wir müssen natürlich über ein Thema sprechen, das wir in der letzten Folge schon mal angerissen haben, das aber leider inzwischen richtig groß geworden ist. Das Coronavirus oder der Coronavirus, geht übrigens beides. Was sagt das Internationale Olympische Komitee? Hört ihr hier bei uns.
Wir begleiten in diesem Podcast 5 Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg nach Tokio. Ich bin Fabian Wittke.
Ja, und ich bin Moritz Kassanetz.
Echt?
Ja.
Und jetzt geht's los.
Ja, und wir haben so eine neue Vorrichtung hier. Ich zeig mal ganz kurz. Und Kopfhörer abnehmen. So, bin ja ganz motiviert.
Was hat er jetzt vor?
Stell ich mich jetzt rauf. So. Aha. Und dann kann ich mich wegzaubern. Wenn ich jetzt auf diesen Knopf drücke. Hier, Moment, dann bin ich gleich ganz woanders. So, Achtung.
Und zack, bin ich in Magdeburg bei Florian Wellbrock, der hier seinen ersten wichtigen Wettkampf im neuen Jahr hat.
Beim Swim Cup in der Elbe-Schwimmhalle will er die Olympianorm über die 1500 Meter knacken. Das ist seine Paradestrecke im Becken, darin ist er Weltmeister. Genauso wie im Freiwasser über die 10.000 Meter. Da hat Wellbrock das Tokio-Ticket schon gelöst. Er ist also sicher bei Olympia, will aber eben nicht nur im Freiwasser, sondern auch im Becken am Start sein und auch dort um eine Medaille mitschwimmen. Dafür muss Wellbrock die 15-Minuten-Marke knacken. Und seinen ersten Versuch wagt er in seiner Halle, wo er täglich trainiert. Und wo heute Kampfrichter des Weltverbandes sind, um die Zeiten abzunehmen.
96, damit hat sie die Norm für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Während seine Freundin Sarah Köhler die Olympianorm über die 800 Meter locker knackt, steht Wellbrock schon am Beckenrand vor seinem Startblock, Nummer 4. Vor wichtigen Wettkämpfen hat er fette Bässe auf den Ohren.
Ja, Gangster-Rap, Deutsch-Rap, wie man es nennen will. Ich bin mehr der Typ, der Deutsch-Rap sagt. Gangster-Rap hört sich so komisch an, keine Ahnung.
Hört sich böse an irgendwie, ne?
Ja, irgendwie schon. Dabei ist es das meiner Meinung nach gar nicht. Höre ich aber dafür einfach so, um in die richtige Stimmung zu kommen. Und das pusht mich so ein bisschen auf. Und dann läuft das meistens bei den 1500 Meter auch ganz gut.
Bass im Kopfhörer, Spaß im Becken. Der große Wellbrock versteckt seine kurzen blonden Haare unter einer schwarzen Badekappe. Links und rechts darauf die Deutschlandfahne. Die Schwimmbrille auf den Augen, eine hautenge blaue Badehose bis zu den Knien. Und jetzt zieht Wellbrock eine Viertelstunde lang seine Bahnen. Die 7 anderen Schwimmer im Wasser sind Nebendarsteller. Auf der einen Seite eine große Fensterfront und hinten in der Ecke ein Sprungturm. Auf der anderen Seite eine Tribüne, auf der am Rande nur etwa 70 Zuschauer sitzen. Die meisten von ihnen sind Angehörige der vielen Schwimmer heute Nachmittag. Auf halber Strecke steht Wellbrocks Trainer Bernd Berghahn, der seinem Doppelweltmeister mit Armbewegungen immer wieder anzeigt, ob dessen Tempo gut ist oder nicht.
Also für einen Sportler ist es immer eine Hürde. Also eine Qualifikation, egal wie leicht oder schwer, es kann immer was schief gehen. Man kann sich verletzen vorher, man kann einen schlechten Tag haben. Und deshalb ist jeder Sportler da aufgeregt. Es geht um die Olympischen Spiele. Ja? Und das lässt sich nicht so einfach abschütteln. Und deshalb ist doch immer ein bisschen Anspannung bis zuletzt da, bis das Rennen gelaufen ist und man das Ergebnis sieht. Dass es jetzt gelungen ist im Mitte Februar, ist natürlich herrlich, weil wir haben jetzt tatsächlich 6 Monate Zeit, um uns für die Olympischen Spiele vorzubereiten. Also 14:46 im Februar zu schwimmen, das ist richtig gut. Florian wollte eigentlich die 14:50 heute präsentieren und da habe ich schon ein bisschen gedacht, so, das könnte knapp werden, aber dann hat er es nochmal deutlich unterboten heute und das war schon eine Kampfansage an die Konkurrenz weltweit.
Florian schwimmt jetzt seine letzten 20 Meter. Seine Bestzeit erreicht er nicht ganz, aber herzlichen Glückwunsch zur Olympiadorf, Florian.
Rund 10 Sekunden über seiner Bestzeit, knapp 15 unter der Norm. Eigentlich sagt man ja, läuft. Bei Wellborg wahrscheinlich schwimmt.
Nichtsdestotrotz muss da noch ein bisschen mehr gehen, wenn wir dann in Tokio sind. Aber es freut mich schon mal, dass ich so einen Gruß rund um die Welt schicken konnte heute mit der Zeit. Das wird sich bestimmt der ein oder andere anschauen und sich dann entweder über die Zeit mitfreuen oder ein bisschen ärgern. Das macht dann schon Spaß.
Danach bekommt Wellborg beim Laktattest einen Piekser ins linke Ohr. Anschließend geht er in der Gegenstromanlage ausschwimmen. Und danach sprechen wir noch ausführlich über seinen Weg nach Tokio. Er sagt mir, wovor er Angst hat und worauf er sich freut. Florian Wellborg erfüllt sich bald einen großen Wunsch.
Erinnert mich so ein bisschen früher an die Mini-Playback-Show. Wir sind jetzt wieder zurück im Studio und natürlich sind wir auch wieder bei unserem Handball-Nationalspieler, bei Hendrik Pekeler. Der wurde übrigens bei der EM zum besten Abwehrspieler gewählt, war auch im All-Star-Team dabei. Ja, und er hat jetzt auf Nationalmannschaftsebene einen neuen Vorgesetzten. Es ist nicht mehr der Nationaltrainer Christian Prokop.
Unter Prokop war die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der EM zuletzt Fünfter geworden und hatte das Ziel Halbfinale verfehlt.
Die deutsche Mannschaft soll im Sommer eine Olympiamedaille holen, muss sich aber im April für die Spiele in Tokio noch qualifizieren. Das wird die erste große Aufgabe für den neuen Handball-Bundestrainer Alfred Gislason.
Alfred Gislason, der frühere THW-Trainer, ist also jetzt der neue Nationaltrainer. Natürlich auch für unseren Protagonisten, für unseren Handball-Nationalspieler, für Hendrik Pekeler. Und da haben wir ihn natürlich mal gefragt, was er denn zu diesem Wechsel sagt.
Ich war schon überrascht, als die Entscheidung kam. Wir wurden von Uwe Schwenker informiert, persönlich informiert, dass der Bundestrainer gewechselt wird. Er hat auch die Begründung mitgeliefert. Aus der Sicht kann man es nachvollziehen, aber trotzdem waren wir alle sehr überrascht, weil eigentlich das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft eigentlich intakt war. Wir haben eigentlich eine gute EM gespielt, haben halt gegen die beiden Finalisten verloren. Von da war jetzt im ersten Moment kein großer Handlungsbedarf aus unserer Sicht vorhanden. Aber jetzt wurde es so entschieden und mit Alfred ist ja jemand da, den wir sehr gut kennen.
Alfred Gislason war ja jahrelang auch Trainer von Hendrik Pekeler beim THW Kiel, bei dem Verein, wo er aktuell auch spielt. Also kommt es da jetzt zum Wiedersehen?
Ja, schon eine komische Konstellation, weil ich ihn ja nur als Vereinstrainer kenne. Jetzt wird er nicht mehr so viel Zeit haben, in der Mannschaft zu trainieren. Deswegen wird es spannend zu sehen zu sein, wie er mit der Mannschaft umgeht und was er neu machen will, was er einstudieren will. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Genau, mit dem Blick zur Uhr, also in 2 Folgen, dann in der April-Ausgabe, beschäftigen wir uns dann logischerweise auch, ob das geklappt hat mit der Olympia-Qualifikation bei diesem Qualifikationsturnier für die deutsche Handball-Nationalmannschaft und natürlich auch mit Hendrik Pekeler.
Ist in Berlin, da ja. Sind wir natürlich dabei. Stimmt. Klar.
Und jetzt fahre nach Berlin.
Ja, von anderen auch.
So Jungs, schön, dass ihr alle da seid. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert, euch hier zu sehen. Ich bin begeistert, euch wieder im Team zu haben, weil ich glaube...
Jetzt kriegen wir mal durch ein Schlüsselloch, einer Tür, hinter der sehr wichtige Menschen der ARD sitzen. Die Leute vom Hörfunkdesk. Was ist das denn? Ich weiß gar nicht, warum es dafür keinen deutschen Begriff gibt, aber der Desk ist so etwas wie die Chefetage. Also da sitzen bei sportlichen Großereignissen Redakteurinnen und Redakteure, die immer tagesaktuell entscheiden, was wir genau machen. Also zum Beispiel, welche Beiträge wir den Hörfunkwellen der ARD anbieten und so. Wir geben jeden Tag so Angebote raus und jede Welle in der ARD kann dann sehen, was genau wann kommt und dann für sich auch entscheiden, ob sie diese Beiträge übernehmen. Und der Olympiadesk hat sich gerade in Hamburg getroffen und wir durften ein bisschen dabei sein. Holger Gersker, der in Tokio Programmchef sein wird, sagt, was bei so einem Treffen passiert.
Ja, die kleine Crew, die dann bei Olympia die Geschicke des Hörfunks in Tokio leitet, trifft sich einmal schon vorher, damit wir uns mal einmal abgleichen, was wir aus Tokio anbieten wollen, wie die speziellen Bedingungen vor Ort, angefangen von der Hitze, von Transportproblemen, sich auswirken werden, wie wir beispielsweise Nachrichten produzieren, wie wir unsere Reporter auch zu mehreren Wettkampfstätten am Tag bringen, weil unser Team wird klein sein vor Ort. Und deswegen sitzen wir zusammen mit und dem Teamchef Alexander Bleik und unseren drei, wie denn das, Desk-Redakteure, die dann sozusagen an einem runden Tisch das Ganze in Tokio leiten werden in Sachen Hörfunk. Das ist Jens Gideon hier vom NDR, Steffen Gahr vom Saarländischen Rundfunk und der Kollege Markus Tepper vom WDR. Und ja, so eine Sitzung dauert normalerweise 8-9 Stunden und ist eigentlich immer sehr fruchtbar, weil das gibt dann hier denen, die hier in Hamburg, wie ich, in den nächsten Monaten viel Zeit damit verbringen, die Detailplanungen zu machen, dann auch die Sicherheit, dass die anderen, die dann mit mir da am Tisch sitzen werden in Tokio, mit mir am Boot sind, dass wir da nicht neu anfangen und das erst vor Ort justieren. Also das sind sehr, sehr wichtige Termine für uns.
Und bei diesem Treffen geht es auch um diesen Podcast. Der erscheint dann während der Olympischen Spiele täglich.
Und es muss aus meiner Sicht, und das ist ganz wichtig, behind the scenes ist alles gut und schön. Aber ich muss, wenn ich um 16 Uhr mir diesen Podcast anhöre, im Auto zurückfahre, sage ich, höre jetzt das Ding. Ich will wissen, was ist heute bei Olympia los gewesen? Das ist ganz wichtig.
Das muss eine Rubrik sein.
Eine Rubrik, genau. Was war heute, was war an dem Tag?
Und, ja, wir werden uns dann nochmal sehr gründliche Gedanken machen, was wir dann täglich aus Tokio für euch als Podcast raushauen werden. Aber es wird gut, das können wir schon mal versprechen.
Ja. Jungs, waren jetzt 8 Stunden. Ich glaube, das war harter Stoff, aber hat sich gelohnt. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr echt von Anfang bis Ende so mit dabei wart. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam ein großartiges Radioangebot in Tokio stemmen werden. Schönen Dank fürs Kommen und ich freue mich auf die Fortsetzung dann im Mai.
Ja, und danke, dass ihr noch immer zuhört. Und ich habe irgendwie so im Gefühl, wir haben ja diese neue Technik, die Moritz hier mitgebracht hat.
Ja.
Wo geht's jetzt diesmal hin? Du siehst so aus, als würdest du wieder verreisen wollen.
Woran erkennst du das?
So an deinem Funkeln in den Augen.
Mit einer dicken Winterjacke und ich glaube, wenn ich rausgucke, auch eine Regenjacke an. Ja, ich stelle mich immer wieder rauf. Komm, lassen wir das. Ich bin einfach jetzt mal wieder. Achtung, ich bin gleich wieder ganz woanders. Und los. Ja, moin. Jetzt bin ich in Wolfsburg. Wobei, moin sagt man hier gar nicht, glaube ich, ne?
Ja, doch. Ab und zu schon, ja. Hallo, guten Tag oder auch moin.
Oder auch moin. Wir bleiben bei Hallo. Ja, wir sind bei einem jungen Mann, der in seinem Sport einer der schnellsten auf der Welt ist und der seinen großen Traum hat, zum ersten Mal beim ganz großen Ding dabei zu sein. Wir sind bei Phil Groller, der zu den Paralympics möchte. Moin, moin.
Guten Tag, Hallöchen.
Oder hallo.
Phil Groller, VfL Wolfsburg.
Groller hat ein kleines Büro auf der Geschäftsstelle des VfL Wolfsburg. Dort absolviert er gerade nach seinem Abitur einen Bundesfreiwilligendienst, macht viel Bürokram und so und bekommt Einblicke in die Arbeit eines großen Vereins. Von seinem Schreibtisch aus schaut er auf das alte VfL-Stadion, in dem die Bundesliga-Fußballer bis zu ihrem Umzug in die neue Arena gespielt hatten. Die Leichtathletikhalle ist direkt nebenan, das ist natürlich praktisch. Wie bei vielen Sportlern dreht sich auch bei Phil Groller fast alles um Tokio.
Ja, es richtet sich halt alles daran, danach. Sei es Training, sei es der Aufbau vom Training, Trainingslager, alles Mögliche und auch der Rest vom Leben. Es richtet sich alles darauf, dass dann halt gerade in dem Jahr im Sport alles läuft. Vor allem auch, dass man verletzungsfrei bleibt. Und im Endeffekt, genau, die Vorbereitung für Tokio ist halt das A und O in dem Jahr und ich denke, da liegt die Priorität von allen Sportlern. Ich finde, es ist einfach ein Riesending und ich freue mich drauf. Ich kann natürlich auch nicht viel erwarten, weil ich es nicht wirklich kenne, dadurch, dass es dann meine ersten Paralympics wären. Ja, ich lasse mich dann einfach von überraschen, ne? Also ich denke, das ist einfach ein Riesenerlebnis und genau, da kann man ganz offen reingehen.
Groller fehlt seit der Geburt der linke Unterarm. Er ist eines der größten Talente im deutschen Behindertensport, hat mit seinen 19 Jahren schon viel erreicht. Bei der Para-Leichtathletik-EM 2018 holte der Sprinter Bronze und Gold. Bei der WM in Dubai vergangenes Jahr erreichte er das Finale. Er gehört zu den Besten der Welt und will zu den Paralympics.
Ja, ist natürlich ein großer Traum von mir, gerade jetzt in dem Alter mit 19 dann. Die will man natürlich die ersten Paralympics dann direkt mitnehmen. Ja, aber es ist trotzdem noch ein weiter Weg. Also meine Norm wurde jetzt festgelegt auf 10,92 und von 11,11 dann ist das schon nochmal ein ganz schön großer Schritt.
Also 11,11 ist Ihre aktuelle persönliche Bestleistung über die 100 Meter?
Genau, das ist die aktuelle persönliche Bestleistung jetzt aus dem Vorjahr aus Dubai.
Von der WM haben wir auch drüber berichtet hier in diesem Podcast?
Genau, ja, von der WM. Und ja, ich gebe mein Bestes, um natürlich so nah wie möglich an die Norm ranzukommen und sie wenn wir nicht, wenn es möglich ist, auch zu knacken. Gib da mein Bestes und ja, erstmal schauen, wie dann die ersten Wettkämpfe bei der Außensaison wieder laufen und danach werde ich mich dann richten.
Ist noch ein halbes Jahr bis zu den Paralympics, haben wir eingangs schon gehört. Und der Sprung von 11:11 auf 10:92, das ist, glaube ich, schon ein ganz gewaltiger, ne? Im Sprint über 100 Meter. Wie realistisch ist das, dass Sie diese Normen noch unterbieten?
Also ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dadurch, dass ich noch verhältnismäßig jung bin, dass ich mich auf jeden Fall nochmal sehr gut steigern kann dieses Jahr. Das haben jetzt auch die ersten Hallenzeiten wieder gezeigt. Allerdings ist es natürlich trotzdem, wie schon gesagt, eine Riesenhürde. Ich versuche so nah wie möglich erstmal an die Norm ranzukommen und wenn es dann möglich ist, sie zu knacken. Aber ich denke mal, ich gebe einfach mein Bestes, trainiere fleißig weiter und dann werde ich schauen, was bei rumkommt.
Für die WM hatten Sie die Norm ja auch nicht geknackt, ne, in Dubai und sind trotzdem dabei gewesen. Ist das auch dieses Mal Plan B?
Ja, das wäre natürlich schön, wenn ich trotzdem mitgenommen werden würde. Aber es ist auf jeden Fall nicht mein Ziel, darüber mitgenommen zu werden. Ich möchte schon, wenn möglich, die Norm laufen. Wie gesagt, dadurch, dass es natürlich eine harte Zeit ist, ist es nicht ganz so einfach. Aber falls ich die Norm natürlich nicht haben sollte, wäre es schön, wenn ich trotzdem mitgenommen werden würde. Allerdings liegt das natürlich auch mal an den Slots. Je nachdem, wie viele zur Verfügung stehen, wird dann entschieden, wer mitgenommen wird und wer nicht.
Also Slot heißt in diesem Fall, wie viele Plätze Der Deutsche Behindertensportbund dann bekommt für die Leichtathletik-Wettkämpfe in Tokio.
Genau, so sieht's aus, ja.
Und jetzt dürfen wir ein bisschen neidisch werden. Groller wird in den kommenden Monaten erst ins Trainingslager nach Südafrika fliegen und dann auch noch nach Lanzarote. Allerdings bedeutet Trainingslager auch immer viel Arbeit. Das nächste große Zwischenziel auf dem Weg nach Tokio ist die Paraleichtathletik-Europameisterschaft Anfang Juni.
Bei der EM in Polen erhoffe ich mir schon ganz gute Chancen auf Medaillen tatsächlich auch. Gerade wenn man sich jetzt das europäische Feld mal anschaut bei den Erwachsenen, da kann ich, glaube ich, schon ganz gut oben mitlaufen. Gerade da es ja letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr 2018, in Berlin dann auch schon ganz gut lief und ich mir da eine Bronzemedaille sichern konnte, erhoffe ich mir natürlich dieses Jahr auch wieder viel. Und dann geht es natürlich aber auch um den Platz für Tokio, ne? Also wenn ich mich da natürlich gut zeigen kann, wenn ich eine gute Leistung bringe, mich international da oben festlaufe, sag ich mal, dann ja, denke ich, schadet das nicht.
Und in dieser Podcast-Folge hatte ich ja schon einige echt fragwürdige Verkehrsmittel. Jetzt muss ich irgendwie zum Wolfsburger Hauptbahnhof kommen.
So, weil wir echtes norddeutsches Mistwetter haben, es fängt wieder an zu regnen, es ist wahnsinnig stürmisch, gönne ich mir jetzt einen Chauffeur.
Ja, ich habe mir gedacht, bei dem Wetter kann man Moritz schon mal nochmal schnell zum Bahnhof bringen. Jetzt haben wir hier gerade einen Regenbogen, passt ja ganz gut.
Stimmt, da ist ein Regen, herrlich. Phil Groller ist nämlich hier auch verantwortlich für den Fuhrpark des VW, für den gesamten Fuhrpark des VW Wolfsburg. Fast. Das ist ein E-Auto, immerhin.
Das ist ein guter Flitzer.
Ja. Achso. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn ich in Wolfsburg bin, kommt ja häufiger mal vor, auch zum Fußball. Also hier sieht man wirklich auf den Straßen, die voll sind mit Autos, eigentlich immer nur eine Automarke. Also der große Autobauer hier überstrahlt eigentlich alles und der VfL Wolfsburg ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil dieser Stadt. Welcher Stellenwert hat die Leichtathletik so beim VfL?
Schon ziemlich groß tatsächlich. Deswegen, wir nutzen jetzt das alte VfL-Stadion halt noch und sind natürlich froh, das auch noch zu haben. Ne?
Spüren Sie auch, dass Sie im Verein so ein Aushängeschild sind und dass der Verein natürlich auch ein Interesse daran hat, dass Sie nach Tokio kommen?
Ja, es freut mich natürlich immer wieder, wenn ich auf öffentlichen Auftritten natürlich den Verein dann auch vertreten kann, den auch so vermitteln kann, hoffentlich, wie es gewünscht ist. Die Werte, ja, das ist natürlich immer ein schönes Gefühl. Und ich denke, dass es auf jeden Fall sehr gut wertgeschätzt wird.
Jetzt kleben wir hinter einem Linienbus. Aber es ist eine Stadt der kurzen Wege, ne? Also Wolfsburg ist.
Auf jeden Fall, Wolfsburg ist jetzt nicht so riesig. Kann man schon ganz gut alles erreichen. Das ist nur beim Schichtverkehr manchmal ganz nicht so einfach.
Ich habe den Autobauer schon angesprochen. Hat Wolfsburg eigentlich noch mehr?
Nicht wirklich, nee.
Außer den also, natürlich, der war ja eigentlich auch dazu gehört.
Ein paar schöne Ecken haben wir noch, was weiß ich, die Outlets und das Schloss. Und die Autostadt natürlich auch. Und ja, das war's dann mehr oder weniger auch schon wieder.
Tokio ist ein bisschen größer.
Auf jeden Fall. Da bin ich aber mega gespannt. Also das ist natürlich, auf jeden Fall. Das ist natürlich aber nochmal eine ganz andere Dimension. Ne? Also
Kann ich mir persönlich auch nicht so viel drunter vorstellen, aber ich denke, das ist schon eine ganz spannende Geschichte.
Wobei, ich soll jetzt keinen falschen Zungenschlag kriegen. Also, wann immer ich mit Leuten spreche, die in Wolfsburg leben, tatsächlich jetzt ganz ironiefrei, die sagen, das ist echt eine sehr lebenswerte Stadt. Also, die fühlen sich alle wohl hier, muss man auch mal sagen. Ich glaube, das Image ist schlechter, als die Stadt an sich ist.
Auf jeden Fall. Es wird halt viel für die Leute getan und man hat viele Möglichkeiten, Sachen zu tun. Grundsätzlich, das Leben hier ist sehr, sehr schön. Nur rein optisch gibt es natürlich schönere Städte mit einer Altstadt etc. oder mit mehr Geschichte. Aber ich lebe auch gerne in Wolfsburg und bin froh, hier zu sein. Und das merkt man halt bei vielen anderen Menschen auch, dass sie sich im Endeffekt dann doch sehr, sehr wohl fühlen hier. Nur für viele, die halt mal nach Wolfsburg kommen, um es zu besuchen, die haben sich dann natürlich dann auch ein bisschen mehr darunter vorgestellt.
Ja, guck mal, jetzt haben wir noch ein bisschen Werbung gemacht für Wolfsburg. Wir sind am Hauptbahnhof, dahinter sehe ich die vier Schornsteine von der großen Autofabrik und ich bedanke mich für den Service. Es hat zwar aufgehört zu regnen, aber ich wäre schon nass geworden.
Auf jeden Fall, ja, ist gar kein Problem.
Ja, vielen gerne. Dank.
Ja, ich habe mich zu bedanken, vielen, vielen Dank.
Ja. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns. Viel Spaß in Südafrika.
Dankeschön, ciao.
Tschüss. So, und ich komme jetzt zurück ins Studio, das geht manchmal ganz schnell.
Ja, und jetzt müssen wir über ein wirklich wichtiges Thema sprechen. Ein Thema, das nahezu täglich auch bei uns in den Nachrichten aufploppt. Natürlich auch bei euch auf den Smartphones oder in den Radios oder natürlich auch beim Fernsehen. Es geht um das oder eben auch den Coronavirus. Stichwort Sport habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Zum Beispiel einer der größten Marathons, nämlich der Tokio-Marathon. In der Stadt, in der die Sportwelt im kommenden Sommer zu Gast sein wird, ist nahezu abgesagt worden. Also über 38.000 Menschen wären dort gestartet. Jetzt hat man eben aus Bedenken dieses Rennen auf das Elitefeld beschränkt. Und auch ansonsten ist natürlich das Coronavirus ein wirklich großes Thema. Und wir haben natürlich auch nach wie vor unsere Hörfunk-Korrespondentin in Tokio. Das ist Katrin Erdmann, kennt ihr ja auch aus diesem Podcast. Und sie haben wir zum Beispiel gefragt, ob denn die Veranstalter der Paralympischen und Olympischen Spiele nicht auch beunruhigt sind, obgleich dieses Coronavirus.
Allerdings, alle möglichen Stellen halten derzeit Sitzungen ab. Es gibt durchaus Sorgen, dass das Virus den ganzen Vorbereitungen einen Strich durch die Rechnung macht. Es gibt jetzt erste Überlegungen, Testwettbewerbe zu verlegen, aber entschieden ist noch nichts. Man muss auch erstmal abwarten, wie sich die Ausbreitung des Virus weiterentwickelt. Auf jeden Fall steht das Organisationskomitee in engem Austausch mit der Weltgesundheitsorganisation. Das aber, so hieß es, sei bei Veranstaltungen dieser Größenordnung durchaus normal.
Das sind also die Eindrücke aus Tokio. Aber wir wollten natürlich auch wissen, was sagt eigentlich das IOC? Also was sagt das Internationale Olympische Komitee? Und da haben wir mal direkt nachgefragt. Und das sagt der Sprecher, das sagt Christian Klaue.
Die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele Tokio 2020 gehen weiter wie geplant. Maßnahmen gegen Infektionskrankheiten sind ein wichtiger Teil der Pläne von Tokio 2020 zur Ausrichtung von sicheren Olympischen Spielen. Das Organisationskomitee arbeitet mit den relevanten Organisationen und Behörden zusammen, die alle Fälle von Infektionskrankheiten aufmerksam verfolgen. Alle Gegenmaßnahmen werden mit den zuständigen Organisationen und Behörden erörtert. Darüber hinaus ist das IOC in Kontakt mit der Weltgesundheitsorganisation und seinen eigenen medizinischen Experten. Das IOC hat volles Vertrauen in die zuständigen Behörden, speziell in Japan und China, dass alle Maßnahmen ergriffen werden, um die Situation zu bewältigen.
Tja, jetzt haben wir auf der einen Seite Tokio, auf der anderen Seite das IOC. Aber Moritz war ja auch bei Schwimm-Doppelweltmeister Florian Wellbrock in Magdeburg. Was sagen eigentlich die Athleten? Ja, und stellvertretend dafür haben wir Florian Wellbrock mal gefragt zum Thema Coronavirus.
Ich verfolge das auch, ja, kann das Ganze aber nicht so wirklich einschätzen, weil egal, wo man sich informiert, einige Leute sagen, es ist überhaupt gar kein Problem, wir kriegen das alle in den Griff. Andere sagen wieder, oh, muss man doch aufpassen. Jetzt bin ich die nächste Zeit ein bisschen unterwegs in Doha, Spanien und mit dem Flugzeug eben quer durch die Welt, sage ich mal. Da muss man dann, glaube ich, schon aufpassen. Also das kann man sich jetzt nicht erlauben, glaube ich, sich da noch so ein Coronavirus einzufangen. Das wäre Worst-Case-Szenario, glaube ich, jetzt im Vorwege der Olympischen Spiele.
Aber Bedenken, dass vor Ort irgendwie Schwierigkeiten auftreten könnten, haben Sie nicht?
Nee, jetzt momentan nicht. Also ich hoffe, dass es bis dahin wieder so weit in den Griff bekommen wird. Ob das denn der Fall ist oder nicht, das muss die Zukunft zeigen.
Ja, ich weiß jetzt nicht so, wie euer Gefühl ist, aber wir wollen in jedem Fall noch einmal ganz klarstellen, dass wir das Thema jetzt auch nicht größer machen wollen, als es ist. Aber es gehört natürlich auch in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio irgendwie logischerweise dazu.
Ja, und wir werden das auch in den nächsten Ausgaben wahrscheinlich immer wieder mal thematisieren müssen, weil es ein steter Begleiter sein wird die nächsten Monate. Und ihr könnt auch immer auf sportschau.de zum Beispiel sehen, was das für Auswirkungen auf die Sportwelt haben könnte, dieser Virus. Und apropos sportschau.de, ich habe jetzt hier so ein Handmikro. Ich gehe jetzt mal raus aus diesem Studio, diesmal ohne Beamer, sondern...
Es ist die große Sendung der Vorstellungskraft. Stellt euch mal vor, dass Moritz jetzt mit einem Handmikrofon über das NDR-Gelände geht.
Ja, das ist aber wirklich jetzt so.
Ja, das stimmt auch.
Das ist kein Quatsch.
Nee, müsst es aber trotzdem vorstellen.
Ja. So, ich gehe mal los. So, dann nehme ich also mal hier dieses Handmikro und gehe mal raus aus dem Studio. So. Und dann raus aus dem Treppenhaus nach draußen. Typisch für Norddeutschland. Mir kommt gleich ein ordentlicher Wind entgegen. Und wir gehen einmal ganz kurz über das große Gelände am Hamburger Roten Baum. Und besuchen jemanden, der auch schon voll in den Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele steckt. Wir sind bei Thomas Lurwig, der ein kleines, schickes Büro hat. Ich sehe eine Lampe über seinem Schreibtisch, wo ich weiß nicht, 20 verschiedene Akkreditierungen hängen von irgendwelchen Großveranstaltungen. Aber erstmal hallo Thomas.
Hallo.
Thomas Lurwig ist der Online-Chef bei Olympia, also sozusagen derjenige, der dafür verantwortlich ist, was dann bei sportschau.de auf der Seite sein wird, was ihr dann sehen, lesen, hören könnt während der Olympischen Spiele. Wie viel Raum nimmt Tokio hier schon ein in deinem kleinen Raum?
Also im Augenblick würde ich mal sagen, ich bin so bei 70% meiner Arbeitszeit, die da reinfließen, zunehmend mehr, eigentlich jetzt schon seit etlichen Monaten. Und wir sind ja auch schon mittendrin dabei, nicht nur die einzelnen Aktivitäten im Detail zu planen, sondern wir haben auch schon unsere Website gelauncht, schon jetzt weit vor dem Event, um einfach sicherzustellen, dass Menschen, die jetzt nach Tokio suchen, auch schon was finden. Also wenn ihr geht unter sportschau.de/Olympia, dann werdet ihr bereits jetzt eine Seite finden, wo historische Ergebnisse drauf sind, wo eine Menge Basic Facts zu finden sind rund um die Spiele, und diese Seite wächst mit jeder Woche und es kommen immer mehr Elemente dazu, und wir werden sehr bald auch einen kompletten Zeitplan da haben.
Wir haben gerade eben einmal kurz vorher telefoniert, bevor ich rübergekommen bin, das ist wirklich nie abgesprochen. Tatsächlich ist jetzt kurz vor Erscheinen dieser Podcast-Folge die Seite online gegangen. Ich habe hier, sehe bei dir auch, wenn ich über die Schultern gucke, zwei Bildschirme auf deinem Schreibtisch, ganz viele Zettel natürlich, und die Olympischen Ringe stechen sofort ins Auge. Wie fett wird sportschau.de während der Olympischen Spiele sein?
Also wir werden so umfangreich im Livestream berichten, wie überhaupt noch nie bisher. Wir werden insgesamt bis zu 10 web-exklusive Streams zusätzlich zum Hauptprogramm haben. Das wird sich belaufen auf 1500 Stunden etwa um und bei. Und wir werden halt versuchen, eben möglichst viele Wettkämpfe in ganzer Länge zu zeigen, die es im Fernsehen aufgrund von Zeitmangel überhaupt nicht zu sehen geben kann in voller Länge. Weil da immer mal reingeschaltet wird und zwischen verschiedenen Venues hin und her geschaltet wird. Und bei uns hat man dann halt die Gelegenheit, ein Hockeyspiel in ganzer Länge zu sehen beispielsweise.
Jedes Vorrundenspiel, jeden Vorkampf, das ist dann schon was für Nerds irgendwie.
Wir bemühen uns, die deutschen Athleten auf jeden Fall zu zeigen, und zwar in jeder nur erdenklichen Form. Wir versuchen, die Fußballspiele der Männer abzubilden. Also all das... immer dort, wenn deutsche Athleten unterwegs sind oder am Start sind, wollen wir es zeigen, und möglichst in voller Länge.
Die wievielten Olympischen Spiele sind das für dich?
Für mich wird es jetzt das vierte Mal sein. Ich war zum ersten Mal in Peking 2008 dabei, dann 2012 London, 2016 Tokio, und das ist jetzt das vierte Mal, dass ich vor Ort auch sein werde, und das ist immer ein Riesenprivileg, dabei sein zu dürfen.
Das ist ein ganz guter Zeitraum eigentlich, ne? 2008 hatten wir natürlich alle schon Internet, aber Smartphone hatte ich zum Beispiel noch nicht. Das ging dann erst so richtig los. Wie hat sich das im Laufe der Jahre so entwickelt, die Berichterstattung online über die Olympischen Spiele?
Also 2008 hatten wir lediglich Livestreams des Hauptprogramms. Es gab Digitalkanäle damals. Dann haben wir aber irgendwann gesagt, wir wollen mehr anbieten. Wir würden gerne mehr in die Breite gehen und mehr Raum auch dem Livestreaming gewähren. Und deswegen haben wir 2012 dann erstmals uns breiter aufgestellt und haben 6 Streams damals gehabt, parallel. Und das ist immer weiter gewachsen, parallel zum Hauptprogramm. Und mittlerweile kann man relativ lückenlos fast alles sehen, was es zu sehen gibt, aus deutscher Sicht zumindest.
Also online wird auch in diesem Bereich immer wichtiger und immer größer für uns.
Das ist so, ja. Und das ist ja nicht nur online, sondern im HBB-TV sind auch die Streams alle zu sehen. Das heißt, da kehren dann die Livestreams wieder in den Fernseher zurück. Insofern wächst online und das TV-Programm immer enger zusammen.
Lass uns noch mal ganz kurz gucken. Was haben wir da jetzt schon auf der Seite? Was kannst du uns da schon zeigen? Also ich sehe hier Olympia 2020, die wichtigsten Daten und Fakten mit den Olympischen Ringen. Ich glaube, die Rainbow Bridge im Hintergrund. Ne? Die
genau, genau. Wir haben historische Ergebnisse. Bereits jetzt findet man jedes Ergebnis aller Olympischen Sommerspiele seit 1896.
Okay, das finde ich spannend. Komm, dann klick doch mal hier auf 1912. Ist das Helsinki oder ja, Stockholm? Stockholm. Siehst du? Fast. Tauziehen. Na, wer hat da gewonnen im Tauziehen? Männer,
im
nur Tauziehen damals.
Tauziehen hat Schweden gewonnen gegen Großbritannien. Ja. Es gab keine Bronzemedaille.
Das ist auch der Klassiker am Tauziehen, ne? Schweden, Großbritannien, glaube ich. Ne? Ja, und Videos jetzt auch schon, tatsächlich so ein paar historische Clips.
Genau.
Das wird natürlich dann während der Spiele in Tokio wahrscheinlich sämtliche Server sprengen, die ihr so habt hier.
Ja, natürlich. Also wir haben meistens wirklich mehrere tausend Videos, die wir auf den Seiten haben und die natürlich während der Spiele immer zahlreicher werden. Also ich habe hier mal Zahlen von 2016 rausgesucht. Damals hatten wir 1100 Stunden Livestreams. Wir hatten 9,1 Millionen Videostarts auf der Website. Also da ist das Bedürfnis wirklich groß, sich die Höhepunkte der Wettkämpfe nochmal anzuschauen.
Die Zahl, finde ich, darf man das sagen hier? Ist das geheim hier? Wie viele Besucher wir hatten während der Spiele?
Das darf man sagen. Das waren 30,3 Millionen Visits. Visits sind immer zusammenhängende Seitenbesuche. Und das ist so eine Dimension, die man eigentlich nur bei Olympischen Sommerspielen erreichen kann. Das waren in Rio erschwerte Bedingungen, weil in der deutschen Nacht, die meisten Finals stattgefunden haben. Und diesmal ist es natürlich noch günstiger für uns, weil wenn die Finals in Tokio stattfinden, wird in Deutschland Bürozeit sein. Das heißt, für das Livestreaming sind das ideale Voraussetzungen, weil da gucken Leute dann, wo immer sie gehen und stehen oder im Büro, unsere Livestreams. Und insofern setzen wir da große Hoffnungen drauf.
Ich habe gerade so Bilder von mir, wie Leute an ihrem Schreibtisch sitzen und so ganz geheim so den Browser irgendwie und dann schnell wegklicken, wenn der Chef kommt.
Am besten eine Cheftaste dabei.
Ja, wieso? Ja, Thomas, wir sprechen gleich weiter. Wir schalten einmal rüber ins Studio zu Fabian und sind gleich zurück hier aus dem Online-Büro von Thomas Lurwig.
Ja, vielen Dank. Wir schauen jetzt auf unsere in Anführungsstrichen Ruderinnen und zwar auf Marie-Louise Dreger. Sie kann in den kommenden Tagen ihren 5. Olympischen Spielen einen Schritt näher kommen. Der Traum kann aber auch schon platzen. Sie will gemeinsam mit Finny Sturm im leichten Doppelzweier nach Tokio. Das wollen andere Ruderinnen aus Deutschland aber auch. Und deswegen gibt es in Portugal interne Ausscheidungsrennen und das Siegerboot darf dann im Mai zum offiziellen Olympia-Quali-Wettkampf nach Luzern. Dreger ist bereit, es hat sich aber im Zeitplan ein bisschen was verändert.
Es wäre schön, wenn es mal reibungslos ablaufen würde, aber beim DAV kann man sich eigentlich gewiss sein, dass es nicht so ist. Deshalb sind wir gerade ein bisschen am Rumwirbeln. Die Rennen wurden vom 27., 28. auf den 28., 29. verlegt, was eigentlich nicht weiter schlimm ist. Allerdings hat mein Trainer nur bis zum 28. geplant, da er am 29. schon wieder andere Termine wahrnehmen muss. Er ist nämlich Landestrainer in Schleswig-Holstein. Jetzt sind wir im Hintergrund so ein bisschen nochmal am Verhandeln, dass wir wieder die alten Renntage in Angriff nehmen, also 27., 28. Februar, damit mein Trainer wenigstens die Rennen mit ansehen kann. Nichtsdestotrotz sind wir eigentlich sehr gut drauf. Wir haben gut trainiert die letzten Wochen. Die erste Woche im Trainingslager war Finny leider ein bisschen angeschlagen, sodass wir da kein Doppelzweier trainieren konnten. In der zweiten Woche konnte sie dann wieder einsteigen, nachdem ihre Sehnscheidenentzündung abgeklungen ist. Dann waren wir eine Woche zu Hause, haben da nochmal jeder individuell trainiert. Sie konnte ihre Sehnscheidenentzündung komplett auskurieren, sodass wir letzte Woche nochmal in Doppelzweier steigen konnten, dann nochmal Intensitäten, Strecken gefahren sind, kurze, knackige Einheiten. Wir fühlen uns gut vorbereitet, freuen uns auf die Rennen und sind sehr optimistisch, dass wir unser Vorhaben in die Tat umsetzen können. Wir freuen uns auf die Rennen.
Also es gibt diese Ausscheidungsrennen. Das Ganze übrigens im Best-of-Three-Modus. Also wer von drei Rennen die meisten gewinnt, darf weiter von Olympia träumen. Sollen aber auch nur zwei weitere am Start sein.
Ja, wir sind zurück im kleinen, schnuckeligen Büro von Thomas Lurwig, der in Tokio Online-Chef sein wird. Wie seid ihr personell so aufgestellt bei den Spielen diesmal, so ähnlich wie in Rio?
Wir sind etwas größer geworden. Wir haben drei Social-Reporterinnen, die für uns im Einsatz sind vor Ort. Wir sind drei Onliner ebenfalls dort. Das war ist ungefähr ein Drittel mehr als beim letzten Mal, aber das hängt auch damit zusammen, dass wir dem Thema Social Media sehr viel mehr Raum gewähren, weil das ist auch einfach im Zuge der Medienentwicklung kein Vergleich mehr zu 2012 oder gar 2008. Also es ist deutlich, hat deutlich zugenommen, die Aktivitäten im Social Media Bereich, und wir sind regelmäßig mit Insta-Stories zum Beispiel unterwegs. Das gab es vor 4 Jahren in der Form auch noch nicht. Das heißt, wir haben da deutlich mehr Kraft stecken deutlich mehr Kraft dort hinein. Wir haben in Hamburg eine große Heimatredaktion. Das war vor 4 Jahren auch schon so.
Also das Herz ist sozusagen eigentlich hier.
Das Herz der Website ist hier in Hamburg, zumindest mit Blick auf die Textberichterstattung, auf die Highlight-Videos. Wir holen eine Mannschaft aus der ganzen ARD hier zusammen. Das sind etliche Online-Kollegen aus den diversen Landesfunkhäusern, aus den diversen Landesrundfunkanstalten, die hier gemeinsam an dieser Website arbeiten. Wir haben aber auch eine große Dependance in Mainz, im NBC, im Nationalen Sendezentrum. Da wird das Social-Media-Herz vor allem schlagen. Da werden Videos konfektioniert für die Social-Kanäle, für YouTube, für Facebook, für Instagram oder auch für Twitter. Die Kanäle werden alle von dort aus bespielt und die Videos entsprechend dort aufbereitet.
Das können wir an dieser Stelle nochmal eben sagen. Das haben wir schon mal thematisiert in diesem Podcast. Es ist zum ersten Mal bei Olympischen Sommerspielen so, dass es eine Redaktion vor Ort gibt, in diesem Fall Tokio, und eben auch ein ganz großer Teil an Kollegen hier in Deutschland bleibt, in Mainz in diesem Fall, beim ZDF. Das hat eben auch Kostengründe. Also macht natürlich Sinn, dass da nicht alle rüberfliegen, weil viele Sachen kann man eben auch von hier aus zusammenbauen. Ne?
Das ist so, genau so. Aber in Hamburg haben wir trotzdem unsere große Online- Dependance, weil es wäre aus Kostengründen auch nicht klug gewesen, all die Menschen, die hier in Hamburg an dem Produkt arbeiten, nach Mainz zu bringen und dort die Seite bauen zu lassen. Das wäre nicht sinnvoll gewesen. Also aus Kostengründen haben wir hier in Hamburg auch einen großen Standort.
So, wenn ich jetzt nochmal da genau rauf gucke, da steht natürlich auch schon nicht nur Olympia, sondern auch Paralympics. Auch da seid ihr vor Ort. In Tokio mit einer großen Redaktion hier in Hamburg. Ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil in der ARD und auch im ZDF. Und wie wird diese Seite, was die Barrierefreiheit angeht, sportschau.de, während der Olympischen und der Paralympischen Spiele?
Wir haben eine Neuerung erstmals auf der Seite. Wir werden einen Bereich für leichte Sprache haben. Das heißt, da wird es Tageszusammenfassungen geben, die extra so formuliert sind, dass sie sehr einfach verständlich sind. Und da wird sehr großer Wert auf Verständlichkeit gelegt. Und nicht so sehr auf Fachbegriffe oder Ähnliches, sondern es wird versucht, so zu übersetzen, dass es jeder einfach verstehen kann. Das ist eine große Baustelle. Was wir im großen Umfang tun werden, nämlich für alle Sendungen oder für alle Olympiasendungen im Hauptprogramm in der ARD, sie werden komplett mit Audiodeskription versehen. Das ist quasi die Beschreibung dessen, was sehende Menschen auf dem Fernseher erkennen können. Ziel ist es, ein gemeinsames Fernseherlebnis zu ermöglichen. So kann man dann auf dem einen Kanal diese Beschreibung für Sehbehinderte und Blinde liefern. Das wird es bei allen ARD-Sendungen geben, ebenso wie die Untertitelung. Das machen wir schon seit vielen Jahren. Erstmals strahlen wir in diesem Jahr die Olympia-Zusammenfassung vor 8, auch mit einem Gebärdendolmetscher aus. Das ist auch ein ganz neues Angebot.
Ja, das klingt doch super. Jetzt haben wir aber eigentlich das Allerwichtigste, haben wir noch gar nicht erzählt. Ist eigentlich klar, aber also es wird während der Olympischen Spiele diesen Podcast, den ihr jetzt einmal im Monat hört, immer am 24., wird es dann in Tokio jeden Tag geben. Immer so gegen Nachmittag deutscher Zeit. Jetzt kommst du.
Den werden wir natürlich auch auf der Website sehen können. Wir werden auch einen großen Live-Bereich haben, der heißt Live Center bei uns. Das wird eine Seite sein, auf der alle Live-Elemente gebündelt sind. Livestreams, eine Übersicht über alle Livestreams, Live-Ticker. Es wird einen Social-Stream geben, in dem man sich austauschen kann mit anderen Usern. Es wird da aber auch wichtige und interessante Posts geben rund um Olympia. Es gibt Live-Ergebnisse und auch einen Live-Medaillenspiegel. Also in diesem Live-Center und diesem Live-Bereich auf der Olympia-Seite gibt es quasi alles, alle Live-Elemente rund um die Spiele, die überhaupt nur denkbar sind.
Das ist eigentlich ganz geil, weil also wir haben vorhin von dem Chef erzählt, der über die Schultern guckt und dann niemanden erwischt dabei, aber zur Not lässt man einfach den Ticker an, hat immer den Zeitplan, weiß, wann man Feierabend machen muss, um rechtzeitig zu Hause zu sein, auf dem Weg nach Hause im Radio noch ein bisschen hören und dann zu Hause gucken.
Das geht so, ja klar. Unser Zeitplan wird zum Beispiel auch so ein kleines Icon haben, so ein iCal-Icon. Das heißt, ich kann mir Dinge in meinem Kalender vormerken innerhalb des Zeitplans. Wenn mich ein Wettkampf interessiert, einfach draufgehen, in den Kalender exportieren und dann verpasst man auch keinen Wettkampf mehr.
Das alles und wahrscheinlich noch viel mehr, ich glaube, wir haben noch längst nicht alles verraten, dann während der Olympischen Spiele auf sportschau.de und die Seite ist jetzt schon online. sportschau.de/Olympia. Viel Spaß beim Surfen, Thomas, vielen Dank.
Ja, gerne.
Ja, und wie in den vergangenen Monaten auch, schalten wir auch in diesem Podcast hier in der Februar-Ausgabe nach Tokio, also an den Ort, wo im Sommer die Sportwelt versammelt sein wird. Dort sitzt unsere Korrespondentin Katrin Erdmann und die hat dieses Mal etwas für uns gemacht, was in Japan überlebenswichtig sein kann. Sie war bei einem Katastrophentraining dabei. Erst einmal, hallo Katrin.
Hallo.
Bist du denn heil rausgekommen?
Ja, das bin ich, mit ein bisschen Kopfweh allerdings. Aber ich habe einiges gelernt, denn Japan gehört ja zu den Ländern, in denen es immer mal wieder schwere Katastrophen gibt. Haben wir ja auch schon öfters gehört. Erdbeben und Taifune, die sind hier relativ normal, sage ich mal. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, erstmal zu wissen, wo ist denn mein Evakuierungscenter, wenn es ein Problem gibt. Gerade vor ein paar Tagen gab es wieder ein Erdbeben. Da bin ich nachts aufgewacht, da war es mir ganz schön mulmig. Das war aber wesentlich weniger schwach als das, was ich da bei diesen Katastrophen Training gesehen und gehört habe. Also da kann einem schon mal die Vase vom Tisch fallen. Das fand Hoa aus Vietnam auch ganz schön gruselig.
It was really scary, even if it's just a simulator.
Ja, und dann gab es noch eine Station, da musste man durch so ein Zelt voller Rauch gehen. Und ich habe ja gesagt am Anfang, ich hatte ein bisschen Kopfweh. Und das hatte ich tatsächlich nur von dieser ganz, ganz kurzen Strecke. Es kann ja bei einem Erdbeben auch immer sein, dass es da ganz viel Rauch gibt. Und das war schon echt ziemlich krass, da durchzugehen.
I saw nothing. It's really bad. I felt it just happens for seconds, but if it lasts longer, it must be worse.
Ja, ich selbst hatte auch sofort die Orientierung verloren.
Und wenn wir jetzt mal auf Olympia blicken, also aus Sicht der Touristen, ich meine, die wissen natürlich jetzt nicht, wo in Tokio oder auch an den anderen Orten die Evakuierungscenter sind und wie die sich verhalten sollen.
Das stimmt natürlich. Zuerst mal war das ja ein Training für alle Ausländer und Ausländerinnen, die hier leben. Aber es gibt tatsächlich Tipps, wenn man jetzt gut zuhört, dann lernt man vielleicht noch einiges. Die sind sozusagen für alle nützlich. Also zum Beispiel, wenn der Strom ausfällt, dann kann ich mir eine Taschenlampe nehmen. Die gibt's in jedem Hotelzimmer. Und über eine Plastiktüte halten, die man ja in der Regel irgendwie hat. Und so die Lichtquelle vergrößern. Und ich weiß auch, wie ich zur Not meinen Mund ohne Zahnbürste säubern kann. Also immer so mit der Zunge zum Beispiel drinnen mal richtig drin rumwühlen. Und mal das Gesicht ausstreichen. Ich weiß auch jetzt, wie ich jetzt persönlich einen Feuerlöscher bedienen kann. Interessanterweise wurde uns nicht erklärt, dass man sich zum Beispiel unter dem Tisch verstecken soll oder auch in den Türrahmen stellen soll. Für Touristen richtig, ja, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber man muss natürlich sagen, es wäre auch in jedem anderen Land so, dass es natürlich nicht vorab Übungen geben kann für Touristen, die erst noch kommen. Ich weiß, dass man in Tokio im Nationalstadion bereits Durchläufe gemacht hat, wie man die Zuschauer und Zuschauerinnen im Fall eines Unglücks herausholen kann. Also vor allen Dingen auch die Zuschauer und Zuschauerinnen im Rollstuhl. Insgesamt aber, das muss man schon sagen, hat gerade auch eine Umfrage gezeigt, gibt es da noch viel zu tun? Danach planen nur wenige Städte und Kommunen, denn die Olympischen Spiele finden ja auch in anderen Städten statt, Notfallpläne für Touristen bereitzuhalten. Und die größte Herausforderung, das habe ich in diesem Podcast auch immer mal wieder so am Rande erwähnt, wird es natürlich auch sein, Durchsagen auf Englisch zu machen. Denn daran hapert es hier immer noch gewaltig.
Gold medal and first place is Florian Wellbrock, SC Magdeburg, at 14 minutes, 46.61.
Florian Wellbrock wird in Tokio wahrscheinlich dreimal am Start sein. Draußen im Freiwasser über die 10 Kilometer und im Becken über die 1500 Meter. Und das jeweils als Weltmeister. Und zwei Tage, nachdem er in Magdeburg die Olympianorm über die 1500 Meter erfüllte, unterbot er dort auch die vorgegebene Zeit über die 800 Meter. Hier können andere Schwimmer aus Deutschland aber theoretisch noch schneller sein als er und ihm den Startplatz noch wegnehmen. Aber Wellbrock ist früh im Jahr schon erstaunlich gut drauf, hat über die 1500 Meter schon mal eine gut riechende Duftmarke gesetzt.
Also erstmal bin ich sehr, sehr froh, dass ich diesen Winter nicht krank war. Die letzten zwei Jahre war ich im Winter mal krank und deswegen war vor zwei Jahren oder vor einem Jahr gar nicht an so eine Leistung zu diesem Zeitpunkt zu denken. Jetzt bin ich das erste Mal gesund durchgekommen und so erkläre ich mir momentan auch ein bisschen diese 46, die jetzt bei rumgekommen ist. Die nächste Woche fahren wir erstmal für vier Wochen ins Trainingslager nach Spanien. Da wird dann nochmal hart gearbeitet und ja, da schrauben wir dann noch ein bisschen daran, dass die 46 noch ein bisschen schneller geht.
Florian Wellbrock ist extrem ehrgeizig und sein Trainer Bernd Berghahn muss ihn manchmal sogar bremsen.
Ja, das ist schon so, aber wir haben da, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden. Also ich versuche ihn da weniger zu bremsen als zu lenken und das finde ich halt auch erstaunlich und das zeichnet ihn auch momentan aus, dass er jetzt nach diesen Steps, die er gemacht hat mit dem EM-Sieg, mit den Weltmeisterschaftssiegen, dass er weiter dran bleibt und ehrgeizig ist. Und er hat da also eigentlich in keiner Phase bisher locker gelassen und es geht immer nach oben.
Wie sind die Chancen auf eine Medaille bei Olympia?
Naja, wenn man als Weltmeister hinfährt, dann sollte man eigentlich schon sagen, dass die Chancen ganz gut sind. Ja, und wir versuchen halt, ja, alle negativen Zufälle, die eintreten könnten, ja, vorzubereiten und denen entgegenzutreten. Also, ich sag mal, wir fahren mit guten Vorzeichen dahin.
Was sind das für Zufälle, die so eintreten können?
Ja, man kann schlechte Tage haben, man kann mal erkältet sein vor so einem Rennen und das kann aus der Bahn werfen. Oder man kann schlecht essen vorher, man kann eine schlaflose Nacht haben vorher. Das sind Sachen, die sind nie optimal. Olympische Spiele sind nie optimal von den Bedingungen her. Sind nie so optimal wie ein Wettkampf jetzt hier, wo er nachts in seinem eigenen Bett geschlafen hat und dann mit dem Auto hierher fährt und dann springt er mal eben rein. Olympische Spiele bedeutet, man ist mit jemandem zusammen im Apartment, auf dem Pappbett und man kriegt Essen, was man vielleicht nicht mag, in der Mensa. Und man muss viel laufen und man fährt mit dem Bus mit vielen anderen Sportlern und dann kommt man zu einem Pool, der randvoll ist, man kann nicht vernünftig einschwimmen und solche Dinge, das ist Olympia. Ja, und dann muss man seine Leistung bringen und darum geht es uns im Moment, das vorzubereiten. Also diese Eventualitäten, die da auftreten können, die versuchen wir schon vorzubereiten und damit eben auch dann irgendwelche Nervosität zu nehmen.
Florian Wellbrock wird auch mental bestens vorbereitet nach Tokio fahren, aber eben auch mit viel Gepäck. Er ist Doppelweltmeister und dementsprechend groß sind die Erwartungen an ihn.
Also momentan muss ich gestehen, dass ich es noch genießen kann. Also ich weiß, dass die ganze 1500 Meter Welt so ein bisschen auf mich schaut und ich jetzt momentan der Gejagte bin, aber gerade verspüre ich eigentlich weniger Druck. Es ist einfach, ja, ich kann es genießen, ist ein bisschen Freude mit dabei.
Wellbrocks Leben hat sich verändert. Vor einem Jahr war er ein super talentierter Schwimmer, der aber vor allem Schwimmexperten ein Begriff war. Dann wurde er Doppelweltmeister und spätestens seit der Bambi-Verleihung im November ist Florian Wellbrock im ganzen Land bekannt.
Florian Wellbrock und Niklas Kaul.
Wenn man jetzt sowas an der Hand hat, ist man natürlich unglaublich glücklich und auch stolz und ja, dankbar für das, was ich im letzten Jahr geschafft habe. Wenn man jetzt gerade in dem Video sehen konnte, wie ich da alleine meine Bahn gezogen habe, kommt mir das persönlich ganz, ganz anders vor. Ich bin nämlich gefühlt überhaupt gar nicht alleine. Ich habe ein unheimlich tolles Trainerteam, was von Bernd Berghahn angeführt wird in Magdeburg und auch eine unheimlich starke Trainingsgruppe, die mich durchs Becken zieht, auch wenn die Kilometer in der Woche mal gar kein Ende nehmen und es 90 bis 100 Kilometer in der Woche werden können. Und ja, zu guter Letzt, die beiden Leute, ohne die ich heute Abend gar nicht hier oben stehen würde. Sie haben mal 2014 beim Auszug geholfen, eben für den Sport nach Magdeburg und mich dann in Magdeburg mit den Worten verabschiedet. Mach was draus. Meine Eltern, vielen, vielen Dank.
Es ist ist eine spannende Zeit für den 22-Jährigen.
Ja, wahnsinnig interessant und hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Also ich lerne momentan eine ganze Menge dazu. Ich dachte, ich wüsste schon über dieses Profisportlersein schon wirklich viel, aber ich habe jetzt gesehen, dass ich noch gar nicht so viel darüber weiß. Deswegen nehme ich da viel positive Energie mit und freue mich auf das, was noch kommt.
Was überrascht dich da so?
Ja, dass man das Ganze doch nochmal eine Schippe professioneller angehen kann, in allen Himmelsrichtungen, also egal auf was für einem Bereich, ich kann da immer noch eine ganze Menge zulernen und das fasziniert mich eigentlich so momentan jeden Tag.
Hilfe bekommt Wellbrock von seinem neuen Management, das früher schon Paul Biedermann und Britta Steffen betreut und vermarktet hat. Und sein Trainer Bernd Berghahn findet, dass er mit dem ganzen Trubel ganz gut umgeht.
Naja, er muss sich natürlich ein bisschen anpassen, ja, an dieses Ganze, was um ihn herum ist. Also er kann sicherlich nicht mehr so offen agieren, wie er es vorher gemacht hat. Und er ist an sich ja auch vom Alter her ein bisschen erwachsener geworden. Und da gibt es dann ja schon eine Entwicklung, ist vielleicht nicht mehr so extrovertiert, wie er es vorher mal war.
Inzwischen war Wellbrock beim Freiwasser-Weltcup in Doha und ist über seine Paradestrecke, die 10 Kilometer, Dritter geworden. Im Neoprenanzug, denn das Wasser da war kalt und das mag er nicht so gerne. In Tokio wird es wohl deutlich wärmer sein. Wellbrock verpasste den 8. Sieg in Folge über diese Strecke, war mit Bronze aber auch zufrieden. Jetzt ist er im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada. Und danach erfüllt er sich nach all den Erfolgen der vergangenen Monate einen Wunsch. Er belohnt sich mit einem schnellen Flitzer.
Ich muss noch ein bisschen warten. Also Ende April wird es wahrscheinlich soweit sein. Und dann kriege ich das neue Auto.
Sportwagen. Welche Farbe?
Das ist ein matt-schwarz.
Erst schwarz, dann Gold. Das ist Wellbrocks Plan für dieses Jahr.
Ja, und jetzt sind wir hier wieder im Studio in Hamburg. Moritz, hat er dich jetzt mit diesem Sportwagen rumgefahren oder hast du dich jetzt wieder hergebeamt?
Nee, in Wirklichkeit bin ich CO2-neutral mit dem Zug gefahren. Hier bin ich wieder.
Finde ich schön. Hauptsache, du hast es geschafft. Die Technik macht es möglich. Und ich habe einen Vorschlag an dich, Moritz. Vielleicht was ganz Verrücktes.
Ja.
Was hältst du davon, wenn wir für den 24. März wieder eine Folge von Go to Tokyo to Go machen?
Finde ich super.
Ja?
Lass das machen.
Bist du dabei?
Ja, machen wir.
Finde ich gut.
Ja. Ist dann ja auch schon, also wir kommen jetzt da wirklich langsam in den Bereich, dass man sagen kann, fängt an zu kribbeln irgendwie.
Ja.
Das Olympia kommt näher.
Und definitiv.
Wir sind wieder für euch da. Nächsten Monat, am 24.
Ja.
Und dann sind es noch 4 Monate bis Olympia.
Und jetzt habt ihr erstmal Ruhe von uns. Einen Monat lang. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Kommen Sie ran.
It's gold again. Gold für Fabian Hambüchert.
Go to Tokyo to go. Der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger.
In der ARD Audiothek und auf sportschau.de.